Ich möchte euch jetzt ganz herzlich begrüßen zu dem Pfingstgottesdienst heute. Pfingsten. Wir haben jetzt das letzte grosse Fest von dem Jahr. Wir haben Weihnachten gehabt mit der Geburt Jesu. Wir haben Ostern mit dem Sterben und Auferstehen von Jesus. Und wir haben Pfingsten mit dem Geburtstag von der Gemeinde. Und wir haben das göttliche Navi bekommen. Sein Geist, der uns in alle Wahrheit wird leiten. Was machen wir mit dem Navi? Ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht und ich nehme mich als Beispiel. Ich sage nicht, dass ihr genauso seid, aber ich fahre eigentlich sehr gern mit dem Navi. Aber ich tue es auch oft linken. Wenn das Navi sagt, bei der nächsten Ausfahrt rechts, fahre ich manchmal geradeaus. Weil ich weiss, dort kann man dann auch noch und dann komme ich so und dort her. Und ich finde jetzt, es ist entweder der schnellere Weg oder ich kann das nicht so gern, wo der mich jetzt da durchführen will oder was immer. Und manchmal ist es chaotisch. Es ist uns letztens so gegangen, wo wir an den Gommersee gegangen sind. Das Navi hätte eigentlich gesagt, in Lugano raus. Und ich habe gemeint, wir fahren auf Gommo, gehen durch den Tunnel und fahren dann raus. Aber da hätten wir ja eine Tagesreise mehr gemacht eigentlich. Aber ich habe dem Navi nicht gefolgt und wir haben den Umweg müssen fahren. Und so ist es manchmal auch mit dem Geist Gottes. Wer hat nicht gern in alle Wahrheit geleitet zu werden? Aber wenn es dann darauf ankommt und wenn es dann Umwege sind in unserem Sinn, dann passt uns das einmal nicht so ganz. Herzensveränderungen werden herbeigeführt, auch durch schwere Zeiten, durchs Unendurchmüssen, durch Umwegfahren jetzt geistlich gesehen, dass Gott uns an den Punkt bringt, wo eine Veränderung passieren kann. Die Frage an mich vom Input-Team war, hast du selber schon so eine Herzensveränderung erlebt, wo du deine Meinung hast total ändern müssen? Ich habe wirklich lange überlegen, was ist so nicht so, wissen Sie, so etwas, was so stinkt, weil es schon vor 20 Jahren passiert ist, etwas Frisches. Und dann ist es mir in den Sinn gekommen. Ich habe euch schon bei verschiedenen Gelegenheiten erzählt von unserer Nachbarschaft. Wir wohnen ja sehr speziell kinderfrei und autofrei, wollte ich einmal sagen. Dass es kinderfrei ist, haben wir nicht gewusst, wo wir dort eingezogen sind. Autofrei haben wir cool gefunden, dass es schön ruhig ist und ungefährlich. Unsere Nachbarin hat uns ja damals vor 13 Jahren begrüßt. Grüezi, mit mir kommen Sie eine schwierige Nachbarin über. Und sie ist es auch. Aber weil unsere Haltung die ist, wir möchten Diener Gottes sein, wir möchten ihn ausstrahlen, wir möchten so leben, dass andere merken, es kann auch anders gehen. Das ist eine harzige Wand nebendran. Die wohnen gerade Wand an Wand mit uns. Wir sind in so einem Reihenhaus. Und wir haben es mit verschiedenen Themen versucht, wir haben sie versucht einzuladen. Und die Quintessenz bei ihr am Schluss war immer, sie weiss den Weg, wenn sie es macht, wie sie es für richtig findet, ist es richtig. Selbst wenn Ärzte oder Studierte etwas sagen, die machen immer Fehler, aber ihr Bauchgefühl hat recht. Und damit finde ich sehr schlechte Gemeinsamkeit. Aber wir haben immer versucht, trotzdem einladen, einen Kaffee mit ihnen trinken, trotzdem nicken, auch wenn wir nicht ganz einverstanden sind, und versuchen, irgendwo ein Türchen zu finden, wo man vielleicht doch über Jesus erzählen kann. Schwer war, fast nicht gegangen. Der einzige, und da kann ich wieder nicht sagen gemeinsame Nenner, aber der einzige Punkt, wo ich mit ihr reden konnte, ist über unsere Kinder. Sie war eine Frau voller Sehnsucht für ein Kind und hat nie eins bekommen können. Und sie ist etwa 4-5 Jahre jünger als ich und für sie ist das jetzt natürlich abgeschlossen. Aber sie hat es immer geschätzt, dass unsere Kinder heimkommen, dass unsere Enkel da sind, dass die so freundlich grüßen, dass die so herzig aussehen. Und ich habe mich da sehr wohl gefühlt, weil ich bin 200% Mami und Oma. Und für mich ist das wenigstens da Ellenbogenfreiheit. Und darum hat es mich letztes Jahr total im Schwarzen getroffen, wo sie an einem Sonntag, wo unsere Kinder da gewesen sind, mich im Keller abpasst hat, wo ich etwas aus der Vorratskammer wollte holen und wirklich zur Schnecke gemacht hat. Ich habe brüllt, ich habe wie alle Kraft verloren. Und ich habe, je älter ich werde, umso mehr habe ich Angst vor gewissen Sachen. Obwohl ich es Gott übergebe und sage, machst du, änderst du, gib mir Kraft, dass ich das jetzt durchstehe. Mich schüchtern so Sachen ein. Und wir sind jetzt fast 10 Monate Wand an Wand gewohnt mit nur Grüezi und Adieu, weil sie hat sich zurückgezogen und ich habe mich fast nicht mehr getraut, einen Zugang zu finden, weil es hat ja keinen. Jetzt, wenn die Kinder auch nicht mehr sind, was soll ich ihnen erzählen? Am Sonntag sind sie da gewesen und haben mir ein Muttertagsgedicht gesagt. Oder was soll ich ihnen erzählen, wenn das ja jetzt auch störend ist? Und dann habe ich gedacht, es hilft nichts. Bei dieser Frau hilft wirklich nichts. Und der Ebi hat immer gesagt, doch, beten hilft. Und wir haben täglich gebetet, aber wir haben keine Veränderung gesehen. Und dann hat der Ebi gesagt, vielleicht sollte man sie doch wieder einmal einladen. Aber dem ist sie zuvor gekommen, weil ich nicht bereit war, zum Einladen. Vor etwa 2-3 Wochen läutet sie an der Haustür und sie steht mit einem Blumenstock draussen. Eine Frau, die ich nie gedacht habe, dass die Entschuldigung für etwas sagen kann, hat sich entschuldigt. Für ihre Haltung vor einem Jahr, für das, was sie gesagt hat, vor allem wie sie es gesagt hat. Sie ist fast eine Stunde bei uns geblieben und hat erzählt. Also ich habe nur noch Fragezeichen gesehen. Ich habe das nicht zusammengebracht. Im Nachhinein, wo wir dann über das geredet haben und betet haben, haben wir gesehen, Gott kann Leute tatsächlich verändern. Auch wenn sie noch so stur sind, auch wenn sie noch so schwierig sind, dass sie den ersten Schritt zu einer Entschuldigung gemacht hat. Das hat meine Herzenshärte in dem Punkt einen Riss gemacht. Und dann war die Predigt von Ulrich Gisikus. Und er hat gesagt, wie grosszügig Gott mit Samen umgeht. Er hat uns erzählt, wo überall der geile Samen jetzt liegt und wie man den fast nicht wegbringt. Und ich hatte dann in dem Moment gerade den zweiten Aha-Punkt in Sachen Nachbarin, weil ich selektioniere meinen Samen ja sehr, wenn ich verletzt bin. Den streue ich dann nicht auch noch über den Zaun über. Ich habe ihn zurückgehalten und ich musste Buße tun und merke, dass Gott eine neue Herzenshaltung geben kann. Ihm ist möglich, Leute zum Entschuldigen zu bringen. Ihm ist auch möglich, auch wenn wir meinen, keiner merkt, was wir sagen wollen, dass sie es doch schon lange gemerkt haben. Herzensveränderungen sind möglich und wir sind sehr gespannt auf die Predigt heute Morgen, verändert in 7 Wochen, wo es um den Petrus geht. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir das Navi, das Gott uns mit seinem Heiligen Geist gegeben hat, doch benutzen und doch dort stehen bleiben oder abbiegen, wo er ermutigt, um solche Sachen können erleben, wie auch ich jetzt dürfen erleben. Ich bin zu dem Schluss gekommen, Herr, es tut mir leid über meine Herzenshaltung. Ich bin eigentlich auch die Verhärtete gewesen und die nicht richtig gehandelt hat. Mach du ein Neues mit meinem Herz. Und verändere meine Nachbarin auch weiter, dass es wieder gemeinsame Gespräche geben kann. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, ich danke dir vielmal, dass du verändern kannst. Nicht nur willst, nicht nur die Möglichkeiten hast, sondern es wirklich tust. Aber es braucht immer mich dazu. Und du siehst, Herr Jesus, wie oft ich und wie oft wir auch dazu tendieren, zu verwechseln. Sachen, die du sollst tun oder möchtest tun oder musst tun, die möchten wir übernehmen und bestimmen. Und Sachen, die wir machen müssten, machen wir den Vorwurf, dass du es nicht gemacht hast. Und das ist nicht in Ordnung. Und dafür möchte ich mich entschuldigen. Und dafür danke ich dir aber auch, Herr, dass du trotzdem geduldig dranbleibst und dass du trotzdem zuwartest bis zu dem Moment, wo auch der härteste Kopf erkennt, wer du bist und was du meinst. Segne den Morgen und danke, dass du da bei uns bist. Amen. Heute Morgen, habt ihr sicher schon gemerkt, sind der Karl und Helene Albiez wieder mal bei uns. Wir freuen uns immer sehr, wenn ihr da seid. Ihr gehört schon irgendwie zur Gemeinde. Er war Prediger und auch Leiter von der Grishona. Und jetzt ist er eigentlich pensioniert, aber das kann man gar nicht so nennen, glaube ich. Ihr seid sehr aktiv pensioniert noch. Sind 45 Jahre durch Höhen und Tiefen Gesundheit und Krankheit gegangen und haben wirklich auch immer wieder Gottes Kraft dürfen erleben. Sie haben 3 Kinder und 9 Enkel und sie wirken beide eigentlich sehr glücklich und frisch und aufgeräumt heute Morgen. Und wir sind gespannt, was Gott uns durch euch wird sagen.
Guten Morgen miteinander. Falls Ihnen nicht Ihnen bewusst ist, was für ein Vorrecht wir haben, so im Frieden dürfen zusammen sein. Letzten Monat haben wir durch einen Security-Check durch für den Gottesdienst. Zuerst ist das Auto untersucht worden, auch unten, vom Boden her. Nachher vom Parkplatz aus zur Kirche sind wir hier abgetastet worden und mit so einem Stab. Und während dem Gottesdienst sind 3 Security-Men patrouilliert im Gelände. Es war ein komisches Gefühl. Wir sind da scheinbar an einem schwierigen Ort. Das war in Kampala, in Uganda. Uganda hat Angst. Uns hat die Kindergärtnerin gesagt, sie müssen mit ihren Kindergartenkindern ständig Notfallübungen machen. Sie müssen in den oberen Stock flüchten und dort alle flach auf den Boden und mückslich still sein. Mit Kindergärtlern. Das Nachbarland ist schon überfallen worden. Kenia. Eine christliche Universität mit vielen Toten. Und jetzt hat Uganda Angst, jetzt kommen sie dann rüber zu uns. Und wir sitzen so friedlich zusammen, wie wenn nichts wäre. Ich weiss nicht, wenn Sie letztes Mal gedankt haben für die idealen Zustände, die wir haben in unserem Land. Das ist nicht selbstverständlich. Ja, ich habe eine provozierende Predigt mitgebracht. Mit dem heutigen Tag ist ja für die Jünger eine gefährliche Zeit zu Ende gegangen, mit Pfingsten. 10 Tage vorher hat sie Jesus verloren und der Heilige Geist war noch nicht da gewesen. 10 Tage ohne Jesus und ohne Heiligen Geist. Das ist für viele Gläubige das Normale. Aber für die Jünger war das schlimm gewesen. Jesus ist nicht mehr da, der Heilige Geist ist noch nicht gekommen. Und darum hat Jesus den Jüngern gesagt, bleibt in Jerusalem, denn ja keine Aktionen starten jetzt, in dieser Zwischenzeit. Wartet, bis der Heilige Geist kommt. Und dann könnt ihr dann loslassen. Und ich bin gespannt, was die Predigt auslöst. So wie am Pfingsten, dann könnt ihr dann loslassen. Wir haben uns an ein wohltemperiertes Christsein gewöhnt, wo man einfach so lebt, weil wir ja keine Erweckung haben, weil wir ja in einem trockenen Gebiet sind. Und wenn wir von Erweckung hören müssen, dann nachher ist das weit weg. Leider haben wir uns daran gewöhnt. Und ich möchte heute gern von Gott erzählen, der uns will verändern. Er will, dass wir anders aus dem Saal rausgehen, als wir reingekommen sind. Ich habe einen Vers mitgebracht, der steht in 2. Korinther 3. Wir alle sehen in Christus die Herrlichkeit Gottes wie in einem Spiegel. Dabei werden wir selbst in das Spiegelbild verwandelt und bekommen mehr und mehr Anteil an der göttlichen Herrlichkeit. Das will Jesus heute Morgen machen. Und wie das aussieht und wie das könnte passieren, möchten wir ein bisschen genauer anschauen. Wir sind ja eigentlich unmögliche Typen. Also das ist jetzt ein bisschen frech, der Satz. Vielleicht hätte ich es schreiben sollen, ich. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Vielleicht haben Sie eine gute Woche hinter sich. Ja, also unmöglich bin ich jetzt nicht. Ich bin eine gute Mutter. Ein zuverlässiger Kollege. Mir geht es gut. Und jetzt sagt er, ich bin unmöglich. Ich bin doch nicht unmöglich. Und doch, wenn wir ehrlich sind, gibt es doch so Zeiten, wo wir uns unmöglich empfinden. Es ist eine böse Entdeckung nach der Bekehrung. Mein Charakter ist nicht verändert. Die gleichen Eigenarten kommen wieder nach der ersten Begeisterung. Bin ich plötzlich wieder aufbrausend? Habe ich plötzlich wieder Mühe mit der Ehrlichkeit? Und es gibt Gläubige, die dann abhängen. Jetzt habe ich gemeint, wenn ich gläubig bin, dann sei alles anders. Schon steht es doch 2. Korinther 5, 17. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe. Und jetzt hat der Luther ein bisschen gemogelt bei der Übersetzung. Der hat übersetzt, es ist alles neu geworden. Und da kommt man sofort ein schlechtes Gewissen über. Bei mir ist nicht alles neu. Ich bin noch stark der Alte, aber ein bisschen mit religiösem Anstrich. Wörtlich heisst es nicht, alles ist neu geworden, sondern Neues hat begonnen, könnte man übersetzen. Etwas Neues hat angefangen. Gott will nicht nur, dass wir uns verändern, er stellt uns auch seine Kraft zur Verfügung und darum feiern wir Pfingsten heute. Er gibt uns mehr, als wir selber könnten. Und ich will das exemplarisch darstellen an einem ganz schwierigen Mensch im Neuen Testament. Ein schwieriger Mensch, wo wir viel von ihm wissen. Ein Petrus. Petrus ist ganz ein schwieriger Mensch. Ein Mensch mit riesigen Ausschlägen. Einmal himmelhoch jauchzend und dann wieder am Boden zerstört. Und dann ist er wieder ein bisschen aufwärts gegangen und dann ist er wieder umgekehrt. Ein Mensch vielleicht wie mir. Wie gesagt, ich will niemandem etwas unterstellen. Vielleicht sind Sie so ein ausgeglichener Mensch, der andere bewundert. Vielleicht sind Sie das auch nur, wenn Sie im Gottesdienst sitzen und nachher beim Kaffee. Und wenn daheim die Türe zugeht, ist plötzlich eine andere Welt. Also wenn man Sie näher kennenlernen will, dann muss man Ihre Frau oder Ihren Mann fragen, wie ist er denn daheim? Die verheiratet sind. Sie können ruhig meine Frau fragen nachher beim Kaffee. Sie wird Ihnen Müsterli erzählen, wie ich kann sein. Wenn ein Zug Verspätung hat zum Beispiel und ich sollte den Anschluss erreichen, dann müssen Sie mich erleben im Zug. Das ist, also das ist wirklich der Alte noch da, voll der Alte von früher. Und ich bin doch jetzt schon seit 50 Jahren gläubig. Da sollte doch etwas anderes werden. Ich würde gerne den Petrus ein bisschen genauer anschauen. Sein Leben, seine Sprünge und damit wir es ein bisschen plastischer haben, habe ich eine Kurve gezeichnet. Der Petrus hat eigentlich einen guten Start gehabt, See Genezareth, er war Fischer und eines Tages kommt da ein Wanderprediger vorbei und sagt, darf ich dein Brötchen benutzen? Ich will ein bisschen weg vom Land, dass ich besser verstanden wird von den Leuten. Petrus rudert dann raus. Und draussen fängt Jesus an zu predigen und muss scheinbar gut predigt haben. Auf jeden Fall sagt der Petrus am Schluss in seinem Bötli, geh von mir hinaus, ich bin ein sündiger Mensch. Zwischen ihnen ist ein Fischfang passiert. Jesus sagt zu dem gestandenen Fischer, wirf das Netz nochmal aus, aber auf der anderen Seite vom Boot. Und ich weiß nicht, was da vorgegangen ist in Petrus. Der muss doch mich nicht belehren, der Laienprediger, der kommt nicht raus. Könnte ich mir vorstellen. Er macht es und fängt eine riesige Menge Fisch. Und dann kommt eben das Bekenntnis, gange weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Und dann sagt Jesus, du wirst in Zukunft anders fischen als bis jetzt. Komm mit mir, ich mache dich zum Menschenfischer, zu einem, der mehr kann als fischen. Und der Petrus zieht mit und hat eigentlich schnell Karriere gemacht. Er ist Teil geworden, einer von dem Dreier-Team, wo Jesus bei besonderen Gelegenheiten mitgenommen hat. Jesus hatte den Kreis von den 70 gehabt, das war der äußerste Kreis, dann hat er den Kreis von den 12 gehabt und dann noch drei, Jakobus, Johannes und Petrus. Die hat er bei besonderen Gelegenheiten mitgenommen. Und da muss schon mal der Kamm ein bisschen angeschwollen sein wie Petrus. Aha, ich glaube doch ein bisschen besser als die anderen. Eine Aussage, die am Schluss der Predigt nochmal kommt. Wo Jesus den Petrus fragt, hast du mich lieber als die anderen? Also, er hat Karriere gemacht. Er war der Erste, der erkannt hat, Jesus ist mehr als nur ein gewöhnlicher Mensch. In Caesarea Philippi, das ist ganz im Norden, im Ausland eigentlich, hat Jesus die Jünger gefragt, wer sagen die Leute, dass ich sei? Der eine sagt, du seist Johannes der Täufer, der andere sagt, du Elia oder ein Prophet. Und dann fragt Jesus, und ihr, was sagt ihr denn? Und dann sagt der Petrus, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und dann kommt der erste Höhepunkt. Jesus sagt, das hast du nicht von dir. Das hat dir mein Vater im Himmel gezeigt, wer ich bin. Du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Also ich will die den sehen, wo dann nicht stolz wird. Ich bin etwas Besonderes. Jesus hat es mir sogar gesagt. Er will mit mir Geschichte machen. Wunderschöner Höhepunkt. Und dann kommt der erste Absturz. Jesus bezeichnete Petrus als Satan. Das hat er keinem anderen Jünger gesagt. Der Petrus ist in einer Euphorie, mei, ich bin jemand. Seit, wo Jesus sagt, jetzt gehen wir auf Jerusalem und dort werde ich verhaftet und sie werden mich töten und dann werde ich auferstehen, dann sagt der Petrus, nein, das verhindern wir. Das machen wir nicht. Und dann sagt Jesus zum Petrus, weiche von mir, Satan. Du willst nicht, was göttlich ist, sondern nur, was menschlich ist. Das ist ein Absturz. Der erste, es kommen nachher noch andere. Nicht der einzige. Er hat dann nachher noch mal einen Höhepunkt erlebt. Jesus hat ihn und die anderen zwei, die ich erwähnt habe, mitgenommen auf den Berg. Und dort ist Jesus plötzlich hell geworden, seine Kleider. Und der Mose und der Elia stehen neben ihm und reden mit ihm, wie die nächsten Schritte aussehen. Und der Petrus lebt wieder raus und sagt, du, ich baue drei Hütten, eine für dich, eine für den Mose und eine für den Elia. Wunderschön. Kann man vergessen, die Welt da unten, da ist es so schön. Das möchten wir konservieren. Haben wir vermutlich alle auch schon erlebt. So unmittelbare Erlebnisse, so wie es Dinge geschildert hat, oder wer war es bei dem Kongress? Der Hans Heiri, glaube ich. Wo man den Eindruck hat, das ist fast wie der Himmel auf Erde. So etwas hätte man jetzt in die Büchse nehmen und bei der nächsten Krise die Büchse aufmachen und dann ist es wieder da. Aber wir können so Erlebnisse nicht konservieren. Es kommt dann ein Tiefpunkt, wo er eigentlich so nicht erwartet hat. Jesus sagt so, jetzt geht es ins Leiden. Und der Petrus sagt, du kannst auf mich zählen. Sogar wenn ich müsste sterben, ich würde das machen für dich. Und dann sagt Jesus Petrus, pass auf, bevor der Gückel kreit, wirst du behauptet haben, dreimal behauptet haben, du kennst mich nicht. Wir meinen, das ist genug Tiefpunkt, wenn es nicht nachher noch viel, viel weiter runtergegangen wäre. Wenige Stunden, nachdem Jesus ihn gewarnt hat, sitzt er im Hof. Der Johannes hat ihm ermöglicht, dass er in den Hof hinein hätte können und das Verhör von Jesus mitverfolgen im Hof vom hohepriesterlichen Palast. Dort sitzt er und dann kommt der Magd zu ihm und sagt, du bist doch auch einer von denen da, wo jetzt verhandelt wird. Petrus sagt, nein, ich gehöre nicht zu denen. Dann kommt die gleiche Magd ein bisschen später nochmal, mal, du bist es, ich habe dich beobachtet. Nein, ich bin es nicht. Und dann kommt nachher nochmal ein Dritter und sagt, doch, du bist es, du hast eine Sprache wie der da. Galiläer haben einen anderen Dialekt gehabt als die in Jerusalem. Du gehörst zu denen. Und der Petrus verflucht sich. Und sagt, ich kenne den Menschen nicht, wo da verhandelt wird. Tiefer geht es eigentlich nicht. Tiefer geht es eigentlich nicht. Zum Glück ist Jesus nicht ein Mensch wie wir. Er war zwar voll Mensch, aber er war auch Gottes Sohn. Und er ist gekommen auf die Erde, weil er ein Spezialist ist für Abgestürzte. Nicht für solche, wo es sowieso gut geht. Ich bin gekommen für die, die verloren sind, hat er einmal gesagt vorher. Und wir haben ein paar in der Leidensgeschichte von Jesus, haben wir ein paar Geschichten, die außerordentlich sind für mich. Die erste Geschichte ist noch viel voraus gewesen. Da sagt Jesus zum Petrus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Der Teufel hätte dich wegziehen von mir. Ich aber habe gebetet, dass du dabei bleibst. Und wenn du dich dann einmal bekehrt hast, dann kümmere dich um die Herde. Hat dann Petrus gesagt. Und dann war es Verhandlung im Hof vom Hohen Priester, sitzt der Petrus. Und da kommt eine Geschichte, die ist für mich einer der Höhepunkte des Verhörs. Während dem Verhör, wo es bei Jesus um Tod oder Leben gegangen ist, hört Jesus den Gürtel kreien. Und was macht er? Ich habe es nochmal nachgeschaut. Lukas 22, Vers 61 heißt, da wandte sich Jesus um und sah Petrus an. Wenn du dir das mal vorstellen. Jesus, wo näher am Todesurteil ist, kümmert sich nicht um das Todesurteil und nicht um den hohen Priester und nicht um die Schriftgelehrten, sondern gehört den Gückel. Und weiss um seine Warnung an Petrus, wenn der Gückel gekreit hat, dann hast du dreimal behauptet, du kennst mich nicht. Und er dreht sich um, wendet sich vom hohen Priester weg und schaut den Petrus an. Grossartig. Das kann wirklich nur Jesus. Ich habe gestern das Buch über den Jan Hus, ein neues Buch über den Jan Hus, fertig gelesen. Es war ein Vorreformator, der in Konstanz verbrannt worden ist auf dem Scheiterhaufen, weil er nicht verleugnen wollte. Und ich habe das noch gestern fertig gelesen. Die letzte Phase von dem Prozess, den sie gemacht haben. Nicht unbedingt schön. Er ist verleumdet worden auf brutalste Art und Weise, ähnlich wie es bei Jesus ja auch passiert ist. Und er hat seine Haut gewehrt. Er hat gesagt, es geht mir um die Worte und nur um die Worte. Und die das behaupten, die lügen. So hat er geredet. Er war ein Mensch wie wir. Und Jesus steht da und lässt das alles über sich ergehen. Und sieht den Petrus, den gefährdeten Petrus. Noch eine dritte Stelle, wo mir aufgefallen ist, wo es um den Petrus geht. An Ostern ist Jesus ja zuerst den Frauen begegnet. Zuerst war ein Engel am Grab, nachher ist Jesus selber gekommen zu der Maria Magdalena. Auf alle Fälle gibt der Engel diesen Frauen den Auftrag, geh zu den Jüngern, und jetzt heisst es in Markus 16, geh zu seinen Jüngern und zu Petrus. Und sagt ihnen, dass ich nach Galiläa gehe und sie sollen mich dort treffen. Haben wir überlegt, was heißt das? Und Petrus. Heißt das, dass Jesus den Petrus nicht mehr zu den Jüngern zählt? Wenn er die Jünger erwähnt und Petrus? Nimmt er ihn vielleicht ernst in seiner Verleugnung? Er hat einmal den Jünger gesagt in Matthäus 10, wer mich verleugnet, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Warum sagt er da und Petrus? Ich deute es ein bisschen anders. Ich meine, da dahinter zu sehen, der Petrus will ich unbedingt dabei haben. Unbedingt. Nicht, weil ich noch ein Wörtchen zu reden habe mit ihm, sondern weil ich noch einen Auftrag habe für ihn. dann kommt die Stelle, Johannes 21. Jesus am Ufer vom See Genezareth. Petrus und 6 andere Jünger sind am Fischen und fangen nichts. Und dann sagt der am Ufer, wo sie nicht genau kennt, werfen das Netz nochmal aus auf der anderen Seite. Und dann dämmert es denen. Das könnte ja der Herr sein. Sie fangen 153 Fische. Und was macht der Petrus? Der gumpelt ins Wasser und wartet das Land, damit er der Erste ist, der bei Jesus ist. Und Jesus hat schon den Morgen parat, hat ein Feuerchen gemacht, Fisch brötelt. Dann sagt er zu ihnen, kommt, wir essen miteinander morgen. Und dann kommt die berühmte Geschichte, wo Jesus den Petrus 3-mal fragt, hast du mich lieb? 3-mal. Und der Petrus 3-mal sagt, ja, Herr. Wenn man das auf Deutsch so liest, dann nachher sieht man nichts Besonderes, außer dass es 3-mal war. Wenn man es im Griechischen anliest, dann trifft man auf einen hochinteressanten Unterschied in der Sprache. Jesus fragt die ersten 2-mal den Petrus nach der göttlichen Liebe. Wenn die Bibel von Liebe redet, dann hat sie verschiedene Begriffe. Agape ist die göttliche Liebe, die, wo der andere lieb hat, einfach weil es ihn gibt. Die Nachbarin, die Dinge erzählt hat, die einfach lieb haben, weil sie sie gibt, nicht weil sie es verdient hat. So ist Gott. Wir können uns nicht wehren gegen seine Liebe. Er hat uns einfach lieb, egal was ich für eine Woche hinter mir habe, er hat mich lieb, egal wenn ich hierher gekommen bin, seine Liebe zählt. Jesus fragt 2-mal den Petrus nach dieser göttlichen Liebe. Und der Petrus antwortet mit der menschlichen Liebe. Philia. Der Petrus weiss, die Liebe habe ich eigentlich nicht. Und er antwortet ehrlich, ich habe dich lieb, wie Menschen einander lieben. Und dann kommt das dritte Mal. Und das dritte Mal fragt Jesus nach der menschlichen Liebe. Nach der Philia. Und darum wird der Petrus traurig. Nicht nur wegen dem dritten Mal, sondern weil er ihm nicht einmal das mehr zutraut. Nicht einmal die menschliche Liebe traut er mir noch zu. Das heisst, dort Petrus war traurig. Und er antwortet wieder mit der menschlichen Liebe. An sich ist er ehrlich, der Petrus. Er sagt mit anderen Worten, ich habe die Liebe nicht, die du von mir willst. Du weißt es einfach, wie es bei mir drin aussieht. Ich habe dich lieb, so wie Menschen einander lieb haben. Aber das ist schon ein gewaltiges Bekenntnis im Vergleich zu dem, was er ein paar Tage vorher gesagt hat. Ich kenne den Menschen nicht. Und dann kommt Pfingsten. Pfingsten hat beim Petrus alles verändert. Alles. Er wird, der wenige Wochen vorher, 7 Wochen vorher gesagt hat, ich kenne den nicht, wird zum mutigen Bekenner von Jesus. Nicht nur am Pfingsten, sondern auch in Kapitel 3, wo er einen Gelähmten heilen konnte. Und nachher, wo er vor dem Hohen Rat steht, da Prediger stehgreifmässig grossartige Predigten. Das macht der Heilige Geist. Petrus hat nicht können sagen, Entschuldigung, muss ich mich noch schnell vorbereiten, dass ich gute Predigt habe, sondern er merkt, da ist der Heilige Geist am Werk und steht an und predigt. Ein Haufen Zitate aus dem Alten Testament, aber trotzdem mutig steht er an und 3000 kommen zum Glauben. Wunderschön. Also ich kann Ihnen versichern, ich habe mich, besser vorbereitet als der Petrus auf heute Morgen. Das gibt bei mir einmal viele Stunden, bis so etwas beieinander ist. Kommt mir ein Prediger in den Sinn, der mal gesagt hat, ja, er hat sich vorgenommen, nicht mehr vorzubereiten, der Heilige Geist soll ihm dann das schenken, was er finde, das nötig sei. Und dann sei er vor der Leuten gestanden und der Heilige Geist hat ihm gesagt, du bist faul gewesen. da sitzt, stehst du mit abgesagten Hosen. Ich gehe davon aus, dass der Heilige Geist mich inspiriert in den Vorbereitungen. Aber das ist noch nichts. Ein Papier, das ist noch nichts. Dass das bei Ihnen überkommt, in den Kopf hinein und später auch ins Herz, das schafft kein Prediger. Sie können den besten Prediger holen, wo es gibt. Der schafft es auch nicht. Wir schaffen vielleicht ein Referat, aber nicht eine Predigt, die uns verändert. Dazu braucht es den Heiligen Geist. Und Petrus hat das erlebt. Und der Heilige Geist hat ihn auf erstaunliche Art und Weise gebraucht. Er ist der Leiter geworden von der ersten Gemeinde. Er hat seine Aufgabe wahrgenommen, die Jesus ihm übertragen hat. Und er war ein mutiger Bekenner von Jesus vor dem Hohen Rat. Und jetzt müssen wir wissen, dass der Hohe Rat, der ihn zitiert hat, das gleiche Gremium war, wie das, wo Jesus zum Tod verurteilt hat. Das ist nicht bei uns, wo man zuerst vor das Bezirksgericht kommt und nachher vor das Kantonsgericht und am Schluss noch vor das Verbundesgericht. Sondern es war das höchste Gremium. Die haben Jesus an Karfreitag zum Tod verurteilt und vor denen steht jetzt ein Petrus. Und die bedroht ihn, warte nur, wenn du nochmal von Jesus erzählst, dann kommst du dran. Und was sagt der Petrus? Excuse, ich kenne den ja nicht so gut. Sagt er nicht? Der sagt, wir können nicht anders. Wir haben von Jesus einen Auftrag bekommen. Und es gibt keinen, der Menschen rettet, außer Jesus. So hat er sich verabschiedet. Und ist später wieder verhaftet worden. Einmal ist er sogar ins Gefängnis geworfen worden, weil er am anderen Tag enthauptet werden soll, wie der Jakobus, ein anderer Jünger. Der Petrus, er schläft und wird befreit in dieser Nacht vom Engel. Das ist ein veränderter Mensch. Petrus, einer, der Wunder tun, heilen, der sogar eine Frau von den Toten auferwecken, einer, der Kraft vom Heiligen Geist in erstaunlicher Art und Weise erlebt hat. Er wird ein Missionar und Pionier. Er ist der, der die erste heidenchristliche Gemeinde gründet in Caesarea. Ein total veränderter Mensch. Und das bewirkt der Heilige Geist. Und damit Sie nicht ein schlechtes Gewissen bekommen, also das erreiche ich glaube nicht, zeige ich Ihnen, dass es nicht einfach immer so schön aufwärts gegangen ist. Es hat nochmal einen kleinen Absturz gegeben. Das steht nicht in der Apostelgeschichte, sondern in Galater 2. Der Petrus hat in Antiochien einen Besuch gemacht. Das waren Heidenchristen in Antiochien. Und er hat ja gelernt, dass man die Heiden nicht verachten soll. Die Juden haben das müssen. Die haben nicht dürfen ins Haus von einem Heiden und nicht mit einem Heiden essen. Das haben sie nicht dürfen. Petrus hat gewusst, das darf ich als Gläubiger, an Jesus Gläubiger, sitzt zu diesen Heiden am Tisch und isst mit ihnen zu Mittag. Wo sie am Mittagessen sind, sehen sie durch das Fenster eine Delegation von Jerusalem kommen. Eine von Jakobus. Das war ein strenger Gläubiger. Das war keiner der Jünger, sondern der Bruder von Jesus. Der in Jerusalem eine ganz wichtige Funktion hat, musste übernehmen. Von dem kommt eine Delegation nach Antiochien. Und der Petrus sagt, jetzt wird es heiß. Nimmt seinen Teller und sitzt am anderen Tisch. Der Paulus gehört von dem Fauxpas. Und kanzelte den Petrus vor allen anderen ab. Und nennt ihn einen Heuchler. Du, wo du die Freiheit vom Evangelium kennengelernt hast, wirst plötzlich zum Heuchler und noch schlimmer, du verleitest auch andere zum Heucheln. So hat er geredet mit dem Petrus. Verrückt. Ich weiss nicht, wie der Petrus reagiert hat. Er hätte ja können sagen, was kommt dir eigentlich in den Sinn? Ich bin im Fall der Chef der Gemeinde. Der Paulus verschwiegt das in Galater 2. Er nennt einfach die Auseinandersetzung. Interessant ist, dass die Spur von Petrus sich nachher verliert. Man lesen nichts mehr, außer die beiden Briefe, die er noch geschrieben hat. Vermutlich von Rom aus. Man nimmt an, dass das Babylon, das er erwähnt, in einem von diesen Briefen, dass es ein Tarnbegriff ist für Rom. Kirchengeschichtlich weiss man, dass der Petrus nach Rom gegangen ist und dass er dort vermutlich im Jahr 64 gekreuzigt worden ist. So sagt es die Kirchengeschichte. Aber man wissen sonst eigentlich nicht mehr viel von ihm. Übrigens, nur ein kleines Detail von den 12 Jüngern. Hat ja einen Selbstmord gemacht, der Judas. Außer dem Johannes, dem Jünger Johannes, sind alle 10 als Märtyrer gestorben. Der eine in Indien, der andere in Pamphylien, der andere in Spanien. Sie sind alle wegen Jesus hingerichtet worden. Und Jesus hat ja der Mutter von Johannes und von Jakobus gesagt, wo die hat wollte, dass sie mal ihre Söhne links und rechts von Jesus sitzen, hat er ihnen gesagt, sie werden einmal den Kelch müssen trinken. Aber jetzt noch zum Schluss, wie verändert denn der Heilige Geist mein Leben? Ich habe hier eine Skizze mitgebracht, die habe ich von meinem oder unserem Jugendpastor Schaffhausen gestohlen. Der hat vor ein paar Wochen der mal über den Heiligen Geist predigt. Die Skizze hat mir so gefallen, dass ich gesagt habe, da könnte ich die haben. Und ich habe noch zünftig daran geschafft, die sieht nicht mehr gleich aus, aber vom Inhalt her eine wunderschöne Skizze, wie der Heilige Geist wirkt. Wir sind ja Menschen mit einem Charakter und mit Fähigkeiten. Der Charakter ist das, was mich kennzeichnet als Mensch. Meine Art, meine Eigenart. Ich habe im Internet mal ein bisschen geschaut, was heisst denn das? Und dann bin ich auf positive Charaktereigenschaften gestoßen: ausgeglichen, dynamisch, konsequent, natürlich, offen und so weiter. Also das, was mich kennzeichnet. Da gibt es aber auch negative: aggressiv, arrogant, dominant, egozentrisch, kleinkariert, manipulativ, das wären dann die negativen Eigenschaften. Jetzt können Sie selber mal im Internet schauen, was denn für Eigenschaften von Ihnen dort stehen. Wir haben unsere Eigenschaften, die werden schon ganz früh in uns geprägt durch die Eltern zunächst einmal. Und später durch die Schule, durch Kollegen. Das sind Eigenschaften, Charaktereigenschaften, die mich kennzeichnen. Wir haben aber auch Fähigkeiten, Gaben, und mit denen sollen wir arbeiten. Die sollen wir entfalten, ausprägen, damit wir unseren Auftrag können ausfüllen können, den wir nach der Bibel haben. Im Alten Testament heisst, wir sollen die Erde bebauen und bewahren. Wir sollen zur Schöpfung Sorge tragen. Jesus hat für seine Jünger eine neue Art eingeführt. Wir sollen für das Reich Gottes sorgen. Wir sollen dafür sorgen, dass das Reich Gottes sich ausbreiten kann. Ja, und jetzt kommt der Heilige Geist ins Leben hinein. Was passiert denn? Der Heilige Geist bringt zwei Sachen neu in unser Leben hinein. Bringt zunächst einmal Frucht. Das betrifft unser Sein. Mein Wesen soll verändert werden durch die Frucht vom Heiligen Geist. Und er bringt Gaben vom Heiligen Geist in mein Leben hinein. Das betrifft dann das Tun. Mein Schaffen als Gläubiger. Wenn die Bibel von Frucht redet, dann meint sie die Veränderung von unserem Charakter. Der Heilige Geist soll meine Art verändern. Jesus hat ein bisschen genauer präzisiert, wie das geht. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt Frucht. Jesus verändert mich selber, meinen Charakter. Zum Beispiel heißt Galater 5 die berühmteste Stelle von der Frucht. Er gibt uns Geduld. Liebe Mütter von kleinen Kindern und Väter, könnte man manchmal brauchen, oder? Hey, die könnt einem auf die Palme bringen. Die können einem den letzten Nerv ausreißen. Ja, wie soll ich jetzt das machen? Ich bin eine Mutter mit beschränkten Kräften. Und ich habe jetzt einen schwierigen Bub. Letzte Woche habe ich das Ehepaar besucht, wo man gesagt hat, also der zweite ist viel schwieriger als der erste. Der lässt uns nur eine Stunde schlafen zur Nacht und dann kommt er schon wieder. Und die Frau ist am Ende mit ihren Kräften. Ja, wie geht es das? Wie schenkt Jesus Geduld? Ich sage Ihnen heute Morgen, Sie müssen das nicht selber haben. Frucht vom Geist ist nicht unser Eigentum. Das ist das Eigentum vom Heiligen Geist. Und in dem Maß, wie ich darum bitte, schenkt er sie mir sofort. Müssen Sie es mal ausprobieren. Wenn Sie eine schwierige Phase haben. Eine andere Eigenschaft ist zum Beispiel die Liebe. Angenommen, Sie haben einen schwierigen Chef und Sie haben schon Angst vor morgen Morgen. Ich gebe Ihnen ein Türfallengebet mit. Bevor Sie die Türen fallen, abdrücken, sagen Sie, Jesus, jetzt brauche ich eine besondere Portion Liebe. Und da gibt sie. Die Liebe, die wir nicht selber haben. Die Liebe, die nur Gott hat, aber Gott uns gern gibt, wenn wir ihn darum bitten. Freundlichkeit, Besonnenheit, Selbstbeherrschung. Und so weiter. Das alles sind Charaktereigenschaften, wo der Heilige Geist in uns drin bewirkt. Ich habe absichtlich ein negatives Beispiel von mir gebraucht am Anfang. Es klingt nicht immer. Aber ich darf mit meinem Versagen wieder zu Jesus kommen. Und er vergibt und gibt mir neue Kraft. Geistesgaben, die zielen auf meine Fähigkeiten. Es gibt die natürlichen Gaben, die ich in die Wiege gelegt bekommen habe. Und dann kommt der Heilige Geist und gibt mir zusätzliche Gaben, die ich eigentlich nicht hatte, für besondere Aufträge, die Gott mir gibt. Gaben vom Geist erhöhen meine Wirksamkeit für das Reich Gottes. Letzte Frage. Gelingt denn das beim Heiligen Geist auch mir? Ich bin doch ganz ein gewöhnlicher Gläubiger. Wie soll der mich verändern? Nie ohne mein Ja. Der Heilige Geist schwingt sich nie auf. Du musst jetzt verändert werden und gib dir mal endlich ein bisschen mehr Mühe. So nicht. Aber er will, dass ich ihm Ja sage. Verändere du mich. Hilf du mir in meinen Schwachstellen. Und wir haben alle unsere Schwachstellen. Paulus auch, der hat einmal gesagt, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen vom Leib dieses Todes? Wir haben unsere Schwachstellen. Und genau da drin will der Heilige Geist das Defizit auffüllen. Jesus, verändere mich. Das ist die Einwilligung. Und das Nächste habe ich mal in einer anderen Predigt schon gesagt, darum kann ich mich kurz halten. Epheser 5, Vers 18 heisst, werdet voll Geistes. Hat eine ganz komische Verbform, die es im Deutschen gar nicht gibt. Imperativ, passiv. Gibt es im Deutschen nicht. Imperativ, das ist Befehlsform. Werdet voll Geistes. Aber es ist im Passiv. Das heisst, ihr könnt es gar nicht. Imperativ heisst, mach etwas und passiv heisst, mach nichts. Lass das schenken. Haben wir nicht im Deutschen. Entweder sind wir aktiv oder dann machen wir nichts mehr. Und der Heilige Geist bringt das fertig. Mich unmöglicher Mensch, mich schwieriger Mensch, der, der von einem Defizit zum anderen rennt, zu beschenken. Und er macht es. Und er macht es. Und zwar nicht einfach einmal, sondern ein für allemal. Nein, nicht ein für allemal, sondern einmal ums andere. Heute Morgen habe ich Apostelgeschichte 4 gelesen in meiner stillen Zeit. Dort ist der Johannes und der Petrus verhaftet worden, verhört worden und sie sind zurückgekommen in die Gemeinde, wo sie wieder freigelassen worden sind. Sie treffen den bettenden Gemeinde an. Die haben Fürbitte da für den Petrus. Und dann heisst es nach ihrem Gebet, sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Die gleichen, die am Pfingsten schon erfüllt worden sind. Wenn es heißen sollte, sie waren erfüllt vom Heiligen Geist, könnte man davon ausgehen, ja, das war Pfingsten und dann haben sie es gehabt. Es hat wieder Löcher gegeben und sie müssen wieder neu ausgefüllt werden. Nehmen wir noch mal ihre Kinder. Angenommen, sie haben ein schlimmes Mittagessen heute. Die Kinder haben ja sehr schnell draussen, wenn es uns nicht so gut geht. Und die können einem dann schon auf den Zahn fühlen. Nicht einfach, ja, jetzt ist halt ein Sonntag passiert, sondern Jesus, ich brauche es wieder. Ich brauche wieder deine Kraft, deine Liebe, deine Geduld. Jesus, ich bin da, machst du. Und er macht es. Und er macht es. Ich will noch beten. Danke vielmals, Herr, dass du dich auf schwierige Menschen einlässt. Und dass wir vor dir nichts mehr vormachen. So wie ein Petrus, der ehrlich war und gesagt hat, ich kann das nicht. Und so stehen wir vor dir als ertappte Sünder. Als Menschen, die dich dringend nötig haben. Wir danken dir für deine Kraft, die du uns gegeben hast. Und immer wieder neu gibst, Kraft vom Heiligen Geist, wo uns verändert. Hilf uns, das umzusetzen, was du gibst. Amen.
David, Petrus, du und ich. I stand, I fall. Aber du bist da und gibst mir die Hand. Wunderschönes Lied, danke für den Abschluss. Danke vielmals, Karl, für deine Predigt. Quintessenz zusammengezogen, der eine Satz, den du ziemlich am Anfang von deiner Predigt gesagt hast. Jesus ist auf die Erde gekommen, weil er der Spezialist für Abgestürzte ist. Ist das nicht ein super Satz? Den wollen wir mitnehmen in die Woche. Nicht als Entschuldigung, sondern als Trostpflasterli, wenn es denn dann doch wieder passiert. Er ist der Spezialist. Er ist die Spezialklinik, wo immer da ist. Danke vielmals. Ich werde noch zum Abschluss mit uns beten und dann lade ich euch herzlich ein zum Kaffee oben. Ich wünsche euch ein gesegnetes Pfingstfest. Morgen haben wir ja auch noch frei. Geniessen es und auf all die Aktivitäten dieser Woche nicht vergessen und bis nächsten Sonntag. Vater, ich danke dir, dass du der Spezialist bist. Dass uns das heute ein Trost ist, dass dein Geist nicht Reis ausnimmt, wenn wir fallen, sondern da ist und genau weiss, was wir brauchen. Und ich will die Hand, die du ausstreckst, nicht übersehen. Nicht heute, nicht morgen, nicht in dieser Woche. Und der Friede Gottes, der grösser ist als all das, was wir verstehen und begreifen können, der möge uns in dieser Woche beschützen und leiten, bis wir uns wieder treffen oder bis wir bei dir sind. Amen.